Herzlich willkommen zur Abendandacht der Evangelisch-Reformierte Kirche mit dem Westminster-Bekenntnis in Österreich und in der Schweiz. In der Passionszeit denken wir anhand des Johannes-Evangeliums über Jesu Leiden und Sterben nach. Und das Thema für diese Reihe von Andachten ist Jesu Liebe bis ans Ende. Die Psalmenlesung ist heute Abend Psalm 41. Psalm 41. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Wohl dem, der sich des Armen annimmt, der Herr wird ihn erretten zur bösen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und am Leben erhalten. Er wird glücklich gepriesen im Land. Ja, du wirst ihn nicht der Gier seiner Feinde ausliefern. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Krankenlager. Und du machst, dass es ihm besser geht, wenn er krank ist. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Meine Feinde wünschen mir Unglück. Wann wird er sterben, dass sein Name untergeht? Und wenn einer kommt, um mich zu besuchen, so redet er Lügen. Sein Herz sammelt sich Bosheit. Er geht hinaus und spricht davon. Alle, die mich hassen, flüstern miteinander über mich. Sie haben mir Böses zugedacht. Ein Belialsspruch haftet ihm an. Wenn er da liegt, steht er nicht wieder auf. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Du aber, Herr, sei mir gnädig und richte mich auf, so will ich es ihnen vergelten. Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf. Mich aber hast du in meiner Lauterkeit erhalten und lässt mich vor deinem Angesicht stehen auf ewig. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Die Andacht hält heute Abend Pfarrer Kurt Vetterli aus Basel mit uns.
Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 18 bis 26. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe, aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Einer von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus und spricht zu ihm, »Sage, wer ist es, von dem er spricht?« Jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm, »Herr, wer ist es?« Jesus antwortete, »Der ist es, mit dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde.« Und als er den Bissen eingetaucht hatte, nimmt er ihn und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischkariot. Gerade vor diesen Ereignissen, bevor Jesus den Verräter identifizierte, hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen und ihnen erklärt, dass sie dieselbe dienende Haltung einnehmen sollten. Nun beginnt er damit, seine Jünger auf sein Leiden und Sterben vorzubereiten. Und was er ihnen im Zusammenhang mit der Fußwaschung sagte, gilt für vieles, das er im Folgenden erklärt. Ihr werdet es jetzt nicht verstehen, nachher aber wird es euch klar werden. Wir können es auch so verstehen, dass Jesus jetzt sagt, lasst euch durch das, was jetzt kommt, nicht durcheinander bringen. Menschlich gesehen sind die Dinge, die jetzt dann passieren, eher ein Widerspruch. Sie bringen die Jünger durcheinander. Vielen von uns mag es auch so gehen. Wir können hier und in ähnlichen Situationen fragen, wenn Gott hinter dieser Sache steht, wieso geht dann alles dermaßen schief? Jesus zeigt den Jüngern hier im Voraus, dass gar nichts schief geht, sondern dass alles so läuft wie geplant, auch wenn es nicht so aussieht. Zuerst gibt er ihnen mit dem, was er in Vers 19 sagt, noch einmal eine Bestätigung seiner Identität. Von jetzt an sage ich euch voraus, was geschehen wird, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wenn Jesus so betont Dinge vorhersagt, die genau so geschehen werden, dann erweist er sich nicht nur als Prophet mit göttlicher Bevollmächtigung. Er zeigt damit, dass er der ist, der alles von jeher weiß, bevor es geschieht, weil er es selber geplant hat. Er spricht wie Gott selbst. Zum Beispiel in Jesaja 46, Verse 10 und 11. Der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land, den Mann meines Ratschlusses. Ja, ich habe es geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es auch aus. Jesus sagt ausdrücklich, dass er dieser Gott ist, der diese Dinge gesagt hat. Wenn er sagt, ich sage euch voraus, was geschehen wird, damit ihr, wenn es dann geschieht, glaubt, dass ich es bin, dann hören wir in der deutschen Übersetzung nicht so deutlich heraus, was er da betont. Am Ende des Satzes, wo es im Deutschen heißt, damit ihr glaubt, dass ich es bin, müssten wir eigentlich etwas mehr sagen. Im griechischen Original gibt es da eine Verdoppelung, die wörtlich übersetzt heißt, dass ich bin. Es wäre sinnvoll, das folgendermaßen zu übersetzen. Ich sage euch die Dinge voraus, die jetzt kommen werden, damit ihr, wenn sie geschehen, erkennt, dass ich der Ich Bin bin. Wenn Jesus die Worte Ich Bin für sich verwendet, dann sagt er, ich bin Jahwe, ich bin Gott. Das ist es, was seine Jünger vor allem anderen über ihn wissen müssen und was sie dann über ihn verkündigen müssen. Jesus ist Gott. Das sagt er auch gleich danach, noch einmal mit anderen Worten. In Vers 20, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wenn Jesus das so voraussagt, ist das nicht nur wichtiger Inhalt der Verkündigung, es ist auch ein großartiger Trost. Warum hat Jesus seinen Jüngern so viele schlimme Dinge vorausgesagt? Dinge, die ihn betreffen, Dinge, die die Ereignisse um Jerusalem betreffen, Dinge, die sie persönlich betreffen, lauter schlechte Nachrichten im Voraus. Sie werden mich gefangen nehmen und hinrichten. Ihr werdet fliehen, mich verlassen. Der Tempel und diese Stadt werden dem Erdboden gleichgemacht werden. Ihr werdet von allen gehasst, verfolgt und getötet werden. Er sagt ihnen das nicht, um ihnen Angst zu machen. Er sagt es ihnen, um sie darauf vorzubereiten, damit sie dann, wenn die Dinge passieren, nicht daran verzweifeln. Damit sie nicht den Eindruck bekommen, sie seien in der Hand der Menschen oder einem unberechenbaren Schicksal ausgeliefert. Jesus sagt, wenn ihr diesen Dingen begegnet, dann denkt daran, dass ich es euch gesagt habe. dann sollt ihr wissen, ich, der ich Gott bin, habe es euch gesagt. Und ich habe euch auch gesagt, dass alle Dinge in meiner Hand sind, vor allem auch ihr. Nichts geschieht deshalb, weil Gott die Kontrolle verloren hat. Dass ich es euch zuvor gesagt habe, zeigt gerade, dass ich die Kontrolle habe. Das zu wissen ist besonders auch im Fall von Judas so wichtig. In den Augen der Menschen ist Judas wohl etwas, das nie hätte passieren dürfen. Ich bin sicher, dass Jesus diese Meinung auch bei den Jüngern voraussah und dass er ihnen auch deshalb den Verräter offenbarte. Zu Beginn sagte der Herr, dass ich euch glückselig nenne, es war in Vers 17, gerade in dem Vers, bevor wir begonnen haben zu lesen, dass ich euch glückselig nenne, das gilt nicht für alle von euch. Einer unter euch kann nicht gesegnet sein. Aber ich weiß, wen ich erwählt habe. Ich habe auch denjenigen erwählt, bei mir zu sein, der seine Verse gegen mich erhebt. Und zwar deshalb, damit die Schrift erfüllt wird. Das heißt ganz klar, dass Judas zum Kreis der Jünger gehörte, ist kein Unfall. Es ist nicht etwas schief gelaufen, sondern auch sein Part war genau so geplant. Jesus sagt später, als Judas dann zur Tat schreitet, jetzt wird der Sohn des Menschen verherrlicht. Und er sagt es seinen Jüngern auch deshalb, damit sie sehen können, wie alles in Gottes Plan ist, auch der schreckliche Verrat des Judas. Gott hat alles vorherbestimmt, was und wie es geschehen soll. Es gibt keine Eventualitäten oder Unglücksfälle in dem Sinn, dass etwas dazwischen kommt. Judas musste in Gottes Absicht dazu auftreten, den Herrn an seine Feinde zu verraten. Nun aber, wenn Jesus seinen Jüngern davon erzählt, dann ist er überhaupt nicht fatalistisch, schicksalsergeben oder kalt. Es heißt ja hier, er wurde im Geist erschüttert. Und das war nicht nur so, weil er traurig und empört darüber war, dass einer seiner nächsten Freunde ihn verraten würde. Sicher ist das auch der Fall. Aber es war mehr noch deshalb, weil er wusste, dass Judas, den er auch liebte, verloren gehen würde. Durch seine Tat wird Judas auch sein eigenes Verderben herbeiführen. Und Jesus weiß ja, dass Judas nicht Buße tun wird. Er wird seine Tat zwar bereuen in einer Form, die nicht zur wahren Buße führt, aber am Ende wird er ins ewige Verderben gehen. Das weiß der Herr und darum ist es auch so erstaunlich, wie er mit ihm umgeht. Er ruft ihn ein letztes Mal zur Umkehr. Dass er seine Hand mit ihm in eine Schüssel taucht, das ist nicht nur das Erkennungszeichen für Johannes, dass Judas derjenige ist, der ihn verrät, es ist auch eine Geste der Gemeinschaft und der Freundschaft, wenn er demonstriert, dass er mit ihm ist. Jesus sagt Judas damit ein letztes Mal, ich bin dein Freund, überdenke deine Entscheidung. Aber Judas ist entschlossen, sich endgültig vom Herrn abzuwenden. Und damit öffnet er sein Herz für die andere Seite. Sofort kann der Satan Besitz von ihm ergreifen und ihn dazu treiben, was er vorhat. Und damit wird auch gezeigt, dass Gott nicht der Urheber dieser bösen Tat ist. Gott hat zwar bestimmt, dass Jesus auf diese Weise an den Hohen Rat ausgeliefert wird, aber dennoch kommt die böse Absicht nicht von Gott, sondern vom Teufel. Und Judas öffnet sein Herz für diesen. Auch wenn er von Gott dazu bestimmt ist, diesen Plan auszuführen, hat er dennoch die volle Verantwortung für seine Tat. Matthäus 26, 24. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren werde. An diesem Beispiel wird sichtbar, dass die Bibel eben nicht ein fatalistisches Verständnis von Gottes Vorherbestimmung vermittelt. Gott hat seinen Plan und der wird auch zustande kommen. Aber das entbindet den Menschen nicht von seiner Verantwortung, auf Gottes Wort und auf seine Offenbarung einzutreten. Es ist krass. Mitten in der Gemeinschaft der Heiligen sitzt einer, dessen Herz vom Satan in Besitz genommen ist. Kann das sein? Ja, das kann sein. Und das soll uns auch eine Mahnung zur Wachsamkeit sein. Aus demselben Grund mahnt uns auch der Schreiber des Hebräerbriefes, Hebräer 12, Vers 14 bis 17, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder Gottloser sei, wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Das soll uns warnen, das soll uns auch motivieren, nicht nur für unsere eigene Heiligung zu sorgen, besorgt zu sein, sondern auch den Geschwistern in der Gemeinde darin zu helfen. Wir sollen, wie Jesus hier auch, jede Gelegenheit nutzen, den Abirrenden zurückzurufen. Wie es heißt im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht, und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, hab herzlich Dank, Herr, dass du auf diese wunderbare Weise den bösen Judas gebraucht hast, für unser Heil zu sorgen. Dass du ihn gebraucht hast, in dieser unverständlichen Weise den Herrn zu verraten, damit er für uns ans Kreuz in den Tod geht und aufersteht, damit wir gerettet werden können. Herr, lass uns das nicht vergessen, dass auch alle die schrecklichen Dinge, die in dieser Welt geschehen, auch in unserem Leben geschehen mögen, dass sie zu einem Plan, den du gefasst hast, auch gut sind. Dass all das Schlimme, das uns auch widerfahren mag, schließlich zu unserem Besten dienen wird. Lass uns darin Trost und Halt finden, dass alles, was geschieht, in deinem Plan ist, zu unserem Guten.